Man hat ja als Eltern, finde ich, schon auch immer so das Bedürfnis oder als Mama, die Bedürfnisse zu erfüllen und denkt sich, wie du es auch gesagt hast, wenn dann quasi Bedürfnisse erfüllt sind und man hat das Kind bei sich, irgendwann ist es ja schon der Punkt, wo es sich dann eigentlich auch beruhigt.
Ja, genau, das ist halt, dass man halt wirklich, man gibt irgendwie so alles, 24/7, man gibt alles und es wird trotzdem nur geschrien.
Hallo und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Mamas, Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ja, sehr schön, dass ihr wieder mit am Start seid, hier bei einer neuen Folge bei Babylicious. Ich habe heute in dieser Podcast-Folge wieder eine ganz, ganz tolle Gästin. Heute ist bei mir die Franka zu Gast. Sie ist eine Mama, eine Zweifachmama, so wie ich auch. Und wir kennen uns tatsächlich nur über Instagram. Ich bin ihr damals gefolgt und irgendwann gab es einen Punkt, da musste ich ihr einfach entfolgen, weil mich etwas so arg belastet hat, was ich bei ihr in der Story gesehen habe. Und es war das Thema, dass sie als zweites Kind ein Schreibaby bekommen hat. Und ja, unsere Wege haben aber wieder zusammengefunden und darüber hat sie heute auch hier in dieser Podcast-Folge mit mir gesprochen über das Thema Schreibaby. Und ich muss echt sagen, Hut ab, liebe Franka, dass du so offen bist, dass du mit uns einfach dein, ja, oder eure Geschichte teilst. Die ist nicht ganz easy, aber ich finde, es ist eine Podcast-Folge geworden, in der 50 Minuten gefühlt pure Spannung ja, bestehen. Es ist eine Podcast-Folge geworden, in die man wirklich eintauchen kann, wenn man es will. Es ist natürlich ein Thema, das kann einen auch triggern, wenn man selber vielleicht das Thema hat. Aber die Podcast-Folge, die soll vor allem, finde ich, alle Mamas, die vielleicht auch mit dem Thema zu kämpfen haben, ermutigen oder auch die Mamas ermutigen, die gerade selber in einer schwierigen Phase sind und euch ja einfach auch dahingehend bestärken, dass es alles einfach Phasen sind und dass die Phasen auch wieder vorbeigehen und dass ihr, wenn ihr einfach sehr, sehr gute Phasen habt oder als Mama dieses Thema mit Schreibaby auch gar nicht kennt und jetzt einfach das erste Mal hört, dass ihr das auch, ja, vielleicht anders zu schätzen lernt, was ihr Tolles eigentlich da habt, wenn euer Baby, ja, kein Schreibaby ist. Ich muss sagen, ich hatte echt Gänsehaut bei dieser Aufnahme und finde es sehr, sehr wertvoll, dass Franka mit uns allen ja ihre Geschichte da einfach teilt. Aber jetzt will ich ja auch gar nicht mehr dazu sagen. Ich freue mich jetzt einfach, dass ich euch diese Podcast-Folge ausspielen darf. Und ich möchte euch noch kurz bestärken, wenn euch der Podcast gefällt, wenn euch gefällt, was ich hier im Podcast mache, dann lasst mir doch gerne eine liebe Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts da. Und abonniert auch sehr, sehr gerne diesen Podcast, weil ihr wisst, es gibt jetzt nicht mehr ganz regelmäßig jeden Mittwoch eine Folge und ihr werdet einfach, wenn ihr den Podcast abonniert habt, benachrichtigt, wenn ich eine neue Folge raushau. Also ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und jetzt dieser tollen Folge lauscht. Hi Franka.
Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich auch sehr. Du darfst dich gleich einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen, wer du bist.
Gerne. Ich bin Franka, ich bin 30 Jahre alt. Zweifach Mama, wir wohnen hier schön auf dem Land. Vorher habe ich in Hamburg gewohnt und gearbeitet im Marketing. Ja, und jetzt bin ich noch in Elternzeit und habe mich nebenbei als Trageberaterin selbstständig gemacht.
Ja, richtig schön. Wir kennen uns ja tatsächlich gar nicht persönlich, nur über Instagram und sind uns da gegenseitig gefolgt schon eine ganz lange Zeit eigentlich, glaube ich. Ich bin dir seit deinem ersten Kind auf jeden Fall gefolgt und dann wurdest du auch relativ schnell nach dem ersten Kind wieder schwanger. Und da habe ich gedacht, ach, das passt so gut. Und ja, man guckt dann immer so, wem geht's ähnlich, wer bekommt auch so schnell hintereinander Kinder und deswegen hat es total gematcht. Da habe ich auch immer mir so deine Stories angeguckt, fand es immer total schön. Und Irgendwann musste ich dir tatsächlich entfolgen. Und warum ich dir entfolgt bin, das sagt eigentlich auch schon der Folgentitel, weil im Folgentitel habt ihr es ja vielleicht auch schon alle gesehen. Hilfe, ich habe ein Schreibaby. Und euer zweiter kleiner Schatz kam auf die Welt und ich habe gemerkt, wie sich bei dir so die Instagram-Stories verändert haben. Ja. Die waren einfach durchzogen dann von diesem Thema mit dem Schreibaby und ich glaube, unser Kleiner war da auch noch relativ klein und ich war noch so voll in dieser Still- und Babybubble irgendwie drinnen und ich habe dann gemerkt, dass mich das Thema, was bei euch dann einfach abging, worüber wir heute auch sprechen wollen und ich einfach mega dankbar bin, dass du heute auch dich da uns allen so öffnest und davon mal erzählst. Das hat mich damals tatsächlich so belastet und ich krieg selber jetzt wieder Tränen in die Augen, dass ich einfach gesagt habe, so, okay, das ist mir too much zum Angucken. Also nicht, weil ich das nicht gut fand oder ich fand es mega mutig, was du geteilt hast, aber ich habe einfach so für mich gemerkt, so, oh, das macht was mit mir, wenn ich das anschaue, ja. Weil ich einfach selber Mama bin, weil man sich reinversetzen kann. Ich habe damals auch so für mich gedacht, okay, das wäre, glaube ich, für mich der größte Horror, wenn sowas Albtraum. Passiert.
Ja, Albtraum. Absolut.
Du hast es auch sehr gut, finde ich, in den Storys einfach wiedergespiegelt, aber dieses Gefühl oder ein Gefühl hatte ich da einfach auch, wo ich so das angeguckt habe, dass ich dann für mich einfach entschieden habe, ohne dir das auch damals mitzuteilen, ich muss dir entfolgen, um mich da so ein bisschen selber zu schützen, weil man es dann halt doch mitnimmt. Und irgendwann habe ich dann immer mal wieder so reingespickelt, wie es euch geht, weil ich natürlich das dann doch auch wissen wollte, ob sich's verändert, ob sich's verbessert. Und ja, mittlerweile folge ich dir auch wieder.
Du hattest mir dann auch geschrieben, ich hatte mich auch gewundert.
Ja.
Und du hast dich dann ja auch gemeldet und das halt auch gesagt. Und ich kann es absolut nachvollziehen. Wenn ich meinem Leben hätte entfolgen können zu dem Zeitpunkt, hätte ich das auch getan. Ja, war eine schwierige Zeit und ich bin sehr froh, dass das heißt gut ausgegangen ist. Es war ja klar, dass es nur eine Phase ist, ja. Aber in dem Moment fühlt es sich natürlich wie eine Ewigkeit an.
Ja, ja. Liebe Franka, magst du einmal so ein bisschen von der Ankunft eures zweiten Babys erzählen auf die Welt? Ich meine, ihr hattet ja damals, glaube ich, wahrscheinlich auch bewusst diesen Entschluss gefasst, so schnell ein zweites Kind zu wollen, oder? Wie war das bei euch?
Ja, also wir haben schon gesagt, dass es halt mehr als ein Kind sein soll. Wir haben beide Geschwister und das wollten wir auch für unsere Große. Mhm. Und es war auch sehr klar, dass wir keinen sehr großen Altersabstand haben wollen. Meine Schwester und ich sind 2,5 Jahre auseinander und das fand ich sehr, sehr schön. Mein Mann hat mehr Abstand zu seinen Geschwistern und dadurch sind die sich weniger nah und wir haben uns schon gewünscht, dass die auch gemeinsam groß werden. Mhm. Haben allerdings nicht diesen engen Altersabstand angestrebt, da waren wir nicht so mutig wie ihr. Also die jetzt bei uns sind es gute 17 Monate, die waren tatsächlich nicht geplant.
Okay.
Ein bisschen mehr Abstand wollten wir eigentlich schon. War tatsächlich auch im ersten Moment erstmal ein Schock und keine riesige Freude, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß noch, wie ich bei einer Freundin saß und sie mir einen Kaffee angeboten hat und ich zu ihr meinte, nee, du irgendwie, nee, geht gar nicht und mir ist so ein bisschen übel und fühle mich nicht so richtig wohl und so langsam würde ich mir Sorgen machen und müsste auch mal zum Arzt gehen und sie nur scherzeshalber meinte, also wenn meine Schwägerin keinen Kaffee mag, dann ist die immer schwanger. Und in dem Moment dachte ich so, das habe ich nicht auf dem Schirm.
Okay.
Und es kann auch eigentlich nicht sein. Und dann haben wir noch so im Scherz halt, ne, wie alt dann unsere Große wäre. Und er kann ja aber alles nicht und sind das so durchgegangen. Und ich weiß noch, wie ich zu ihr damals gesagt hätte, ach, selbst wenn, also es kann nicht sein, aber selbst wenn, irgendwie würden wir das dann auch schaffen.
Okay.
Es dürfte dann nur kein Schreibaby sein.
Ach, hast du noch gesagt?
Das habe ich wirklich gesagt.
Ach, du Schande, okay.
Ja.
Kurze Werbeunterbrechung. Seit dem Fieberkrampf unseres Sohnes höre ich diesen Sound nochmal ganz anders. Es ist so wichtig, dass wir als Eltern wissen, was im Notfall zu tun ist. Heute möchte ich euch den Baby- und Kindernotfallkurs für Eltern von 12 Minutes vorstellen. Das Besondere an diesem Kurs, er ist von 2 Notärzten entwickelt, die ebenso Eltern von 3-jährigen Zwillingen sind. Der Kurs besteht aus einem Online-Videokurs mit über 4 Stunden geballtem Erste-Hilfe-Wissen und einer eigenen Notfallübungspuppe, die euch nach der Buchung direkt zugeschickt wird. Ich finde, das ist ein echt geniales Konzept, vor allem in Verbindung mit der Notfallübungspuppe, an der ihr praktisch üben könnt. Was mich mega freut, mit dem Code BABYLICIOUS, alles groß geschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf den Online-Kurs. Macht das für euch und eure Mäuse. Ich verlinke euch nochmal alles hierzu in den Shownotes. Werbung Ende.
Und wie gesagt, meine Große war 17 Monate alt, als unser Sohn geboren wurde. So alt ist mein Sohn halt jetzt. Das ist für mich auch irgendwie dann immer nochmal verrückt zu sehen. Wahrscheinlich wird es dir da ähnlich gehen. Ja. Jetzt nochmal zu sehen, wie klein die Großen einfach zu dem Zeitpunkt noch waren. Ja. Das ist echt sehr, sehr verrückt. Ja, genau. Und tatsächlich war auch die Geburt auch ganz anders als geplant. Ich bin da sehr optimistisch reingegangen, weil ich bei der Großen eigentlich trotz Einleitung eine sehr schöne und selbstbestimmte Geburt hatte und mich da sehr gut und wohl gefühlt habe. Und bin da, wie gesagt, sehr optimistisch rein. Ich hatte aber schon seit längerer Zeit auch total die Symphysenschmerzen und war nicht mehr mobil, hatte ein Glück, meine Mama als Hilfe, die wirklich täglich vorbeigekommen ist und mich unterstützt hat, wenn sie konnte. Und dann kam 2 Tage vor der Geburt die Nachricht von meinem Mann, dass er einen positiven Corona-Test in der Hand hält.
Stimmt, das war bei euch auch noch, das weiß ich auch noch von deinen Storys. Ja.
Ja, und das hängt aber irgendwie alles so ein bisschen, glaube ich, zusammen. Also so rückblickend, meine Hebamme, die uns auch schon bei der Großen begleitet hat, auch in der Schwangerschaft und dann halt im Wochenbett, hat mich auch da wieder betreut und sehr viele Vorsorgeuntersuchungen auch vorgenommen. Sie sagt rückblickend, dass das alles so zueinander geführt haben wird, halt auch zu dem Punkt Schreibaby.
Spannend, ja.
Ne, das hat wirklich diese Symphysenschmerzen. Ich meine, klar, 2 Schwangerschaften nah hintereinander. Ne? Der Körper war halt auch sehr weich und hatte auch viel zu tun und viel zu verkraften. Ne? Und sie sagte, wahrscheinlich wird er da schon nicht ideal gelegen haben, vermutlich mit seinem Kopf. Die Geburt war dann auch, ich habe sie als wahnsinnig schwer empfunden. Weil halt einfach auch der Mann nicht dabei sein konnte. Ich hatte einfach zwischendrin so einen mentalen Break und dann ging einfach echt nicht mehr viel und ich war nicht glücklich damit. Und tatsächlich rückblickend muss ich sagen, wann hat das angefangen mit dem Schreien? Eigentlich ab Sekunde 1. Okay. Also er ist auf die Welt gekommen und er hat wirklich bestimmt halbe Stunde, dreiviertel Stunde hat er nur gebrüllt.
Ach, krass.
Und halt wirklich nicht ein Weinen, sondern wirklich ein Schreien. Und unter der Geburt hat dann auch meine Hebamme bemerkt, dass sich der Kopf halt falsch herum eingestellt hat, also dass er als Sterngucker auf die Welt wollte, weshalb mir das dann so schwer gefallen ist. Und wahrscheinlich wird da viel irgendwie zusammengeführt haben, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ne?
Ja, ja. Ach, Wahnsinn. Das heißt, es hat sich eigentlich direkt herauskristallisiert. Er könnte ein Schreibaby sein. Hast du das in dem Moment schon wahrgenommen, dass es lang ist, dieses Schreien, was er hatte, wo er auf die Welt kam?
Ich habe auf jeden Fall direkt mir gedacht, dass er sich sehr viel lauter und sehr viel schneller auch bemerkbar macht als die Große. Die war eigentlich sehr gut gelaunt. Sie war zwar immer wach und hat dann viel gemeckert, wenn es halt nicht so lief, wie sie wollte, aber sie war halt am leise Meckern.
Ja.
Und er hat direkt gebrüllt tatsächlich.
Lauthals sich bemerkbar gemacht, ja.
Genau, genau. Also da musste immer ganz schnell reagiert werden. Auch das Wickeln, das war immer so Strafarbeit, keiner wollte das Kind wickeln, weil er sofort einfach gebrüllt hat.
Ja.
Und am Anfang habe ich das alles noch sehr und die sind ja auch 10 Monate fast in uns und in Wärme und geborgen und jetzt ist es hell und es ist laut und es ist kalt.
Ja.
Natürlich haben die viel zu verarbeiten und habe das auch sehr immer darauf geschoben, weil ich auch bei der Großen einfach gemerkt habe, dass dieses Bild, was ich von einem Baby und einer Mama hatte und wie das so läuft, dass das einfach gar nicht der Realität entspricht. Ne? Dieses Nonstop-Tragen, Nonstop-Stillen. Darauf war ich irgendwie schon gefasst und wurde dann halt immer skeptischer, warum, obwohl wir ihm all das geben. Also wir sagen nicht, dass er irgendwo alleine liegt. Wir verlangen nicht, dass er große Abstände zwischen den Stillmahlzeiten hat oder irgendwas, obwohl wir ihm alles geben, dass er trotzdem sehr unzufrieden ist.
Ja.
Direkt gesagt, Schreibaby habe ich nicht, weil er halt einfach auch viel geschlafen hat.
Ja.
Er hat dann auch, wenn er geschlafen hat, die ersten 1-2 Wochen dann auch mal 2-3 Stunden am Stück wirklich geschlafen und dann dachte ich mir, hey, das ist doch schon mal was. Die Große war da nicht so gnädig, die war immer sehr wach.
Ja.
Und deswegen ist mir das nicht direkt in den Sinn gekommen, aber so nach 2 Wochen habe ich schon gemerkt, dass das eine ganz andere Hausnummer ist als
okay. Ja.
Bei der Großen.
Ja. Habt ihr da irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, okay, wir müssen da was ändern oder wir müssen da mal gucken lassen?
Ich habe nach circa, ja wirklich 10 Tagen, 2 Wochen, habe ich angefangen, ihn halt auch zu tragen. Ich habe auch die Große viel getragen und ich dachte halt einfach immer so, stillen und tragen waren immer so die Wunderwaffen. Das funktioniert.
Ja.
Und beim Kleinen war es dann, obwohl ich wusste, der kann jetzt gerade irgendwie keine Bauchschmerzen haben, da kann nichts quersitzen. Der ist gestillt, der hat eine frische Windel an, es ist gerade ruhig und ich habe ihn getragen und er hat trotzdem geschrien, wie am Spieß.
Okay.
Und das halt wirklich nicht mal irgendwie 15, 20 Minuten, sondern wir reden da wirklich dann zum Teil von Zeiträumen, die dann auf 1 Stunde oder 2 Stunden hochgehen. Später in der ganz schlimmen Zeit waren es dann halt wirklich 4 Stunden.
Oh, wow.
Also er hat wirklich geschwitzt und ist rot geworden. Und als ich dann wirklich anfangen musste, abends mit ihm das Haus zu verlassen, damit wir die Große ins Bett bringen können, mein Mann hat es dann halt übernommen in der Zeit, wir haben uns komplett aufgeteilt und da habe ich dann wirklich gemerkt, wir versuchen gerade einfach nur noch das schreiende Baby von einem verunsicherten Kleinkind fernzuhalten. Und da habe ich wirklich gemerkt, Regulationsstörungen, okay, ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten, okay, aber das ist gerade echt viel. Das ist wirklich viel.
Ja, ich finde es so spannend, was du sagst, weil, wie du es gerade auch benannt hast, ein verunsichertes Kleinkind. Ich finde, wenn so ein kleines, weiteres Menschlein in die Familie kommt und der Abstand ist einfach zwischen den Kindern nicht groß. Also für uns auch, das war erstmal als Familie auch total schwierig, da überhaupt so seine Rolle wiederzufinden und auch das Kleinkind dann irgendwie gut zu begleiten, weil das natürlich total vom Thron gestoßen wird und ist eine ganz neue Situation und ja, jeder muss sich da neu finden und ich finde in so einer Situation dann noch das Thema zu haben mit einem Schreibaby, wo du dann vielleicht auch gar nicht für deine Große als Mama da sein kannst, so wie du es dir wünschst, in den Zeiten, ja, wo das Kleine vielleicht schläft oder so, wenn er dann da so unzufrieden war, das stelle ich mir auch wahnsinnig herausfordernd vor.
Ja, für mich war wirklich, ich habe gedacht, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, als dann die Elternzeit vom Mann sich dem Ende näherte. Er war einen Monat zu Hause und ab 2 Wochen habe ich, wie gesagt, auch gesagt, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Und es hat sich dann halt immer nur gesteigert. Und dann war halt der Tag gekommen und ich wusste, ich muss jetzt das irgendwie alleine hinbekommen bis 18, 19 Uhr. Und das war dann wirklich für mich, wo ich dachte, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Meine Mama ist ein Glück wirklich, also die wohnen in der Nähe meiner Eltern. Und sie ist dann wirklich eigentlich jeden Tag vorbeigekommen.
Mega gut,
und,
ja.
Und es gab wirklich Tage, die waren so schlimm, da habe ich sie schon um 7, 8 Uhr morgens weinend angerufen, dass sie bitte kommen muss, weil es geht nicht.
Ja.
Natürlich, es gab auch immer Tage, da war es ein bisschen weniger schlimm, da ließ ich das dann irgendwie machen. Wir haben halt auch noch den Hund, der muss halt auch irgendwie dann noch mit reingematcht werden. Dann habe ich das Baby in die Trage genommen, die Kleine in den Buggy gesetzt und dann sind wir geschoben. Aber es war halt wirklich kein Genießen des Alltags. Also ich meine, ne, ihr habt auch so einen kleinen Altersabstand. Mit Genießen ist da am Anfang relativ wenig.
Man ist
am Rennen und irgendwie nur Bedürfnisse erfüllen von Kindern, die sich beide halt nicht artikulieren und äußern können, außer halt meckern, weinen oder schreien. Aber ja, das war für mich ganz schlimm, halt einfach auch zu sehen, nicht nur, dass die Große natürlich weniger Zeit mit mir hat, sondern dass sie das halt auch irgendwie so miterleben muss. Ne, sie ist eigentlich ein super fröhliches und offenes Kind immer gewesen, ist sie auch noch. Aber natürlich hat man in den Situationen, wenn ihr Bruder halt geschrien und geweint hat, gemerkt, dass sie auch nicht wirklich weiß, was sie machen soll. Und ich auch nicht wusste, was ich machen soll. Sie hat tatsächlich dann irgendwann einfach aus der Not heraus angefangen, ein bisschen alleine zu spielen, was sie halt vorher auch nie gemacht hat. Und klar, ich freue mich drüber, wenn mein Kind alleine spielt, das ist super. Aber ich wusste halt, das macht sie halt gerade einfach, weil sie selbst merkt, Mama hat einfach gar keine Kapazitäten für mich. Ne? Wie gesagt, rausgehen, spazieren gehen, das war immer so das, was man halt noch irgendwie machen konnte. Dann halt, wie gesagt, Unterstützung durch die Familie, ein Glück, ne, dass sie so nah dran wohnt. Den Luxus hat ja auch nicht jeder. Ja, und sonst haben wir wirklich, ich habe den Kleinen in die Trage gepackt und wir haben dann die Toni-Box aufgedreht und dann habe ich halt gesagt, wir machen jetzt Party und tanzen. Das war dann halt irgendwie so das, wie man versucht hat, das so ein bisschen vor ihr zu verstecken. Und auf der einen Seite ist es natürlich total heftig, weil sie einfach selbst noch so klein war und das alles überhaupt nicht verstehen konnte. Auf der anderen Seite, wenn ihr Bruder halt jetzt mal sehr laut ist, dann sagt sie das halt auch. Dann fängt sie auch wirklich fast an zu weinen und sagt halt laut und hält sich die Ohren zu und möchte das nicht. Und manchmal denke ich mir, ey, wenn sie älter gewesen wäre und das noch mehr verstanden hätte, vielleicht wäre es sogar noch schlimmer gewesen. Das weiß ich immer nicht. Ganz lange war ich so, das macht es noch dramatischer, dass sie auch so klein ist. Aber auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, ob es besser wäre, wenn sie es halt noch mehr verstanden hätte, was da los ist.
Du hast vorhin ja gesagt, 4 Stunden am Stück schreien. Also das sind für mich Zeiten, ich glaube, man kennt es selber als Eltern. Also mich strengt tatsächlich echt immer schon eine halbe Stunde bis Stunde extrem an, wenn ich einen Wutanfall oder sonstiges begleite hier zu Hause. Da finde ich 4 Stunden, das macht ja auch was mit dir selber, oder? Das ist ja krass. Also man hat ja als Eltern, finde ich, schon auch immer so das Bedürfnis oder als Mama, die Bedürfnisse zu erfüllen und denkt sich, wie du es auch gesagt hast, wenn dann quasi Bedürfnisse erfüllt sind und man hat das Kind bei sich, irgendwann ist es ja schon der Punkt, wo es sich dann eigentlich auch beruhigt. Und ich glaube, das ist halt krass, wenn es nicht passiert.
Ja, genau, das ist halt, dass man halt wirklich, man gibt irgendwie so alles, 24/7, man gibt alles und es wird trotzdem nur geschrien. Ich glaube, irgendwann haben wir einfach in so einen Notzustand geschaltet und also man hat richtig ein schlechtes Gewissen, wenn man das so sagt und darüber nachdenkt, aber ich habe mich einfach wirklich davon distanziert. Ich war für ihn da, ich habe ihn gehalten, ich habe ihn getragen. Ich habe ihn gestillt, wenn ich das Gefühl hatte, dass das helfen konnte. Ich habe ihn nie allein gelassen, wobei ich auch das absolut nachvollziehen kann, wenn man sagt, ich muss dieses Kind jetzt einmal ablegen und durchatmen. Ne, auch diese Warnung, schütteln Sie Ihr Baby nicht, habe ich nie verstanden. Inzwischen verstehe ich es absolut. Wenn ich nie jemanden gehabt hätte, der dann auch mal übernimmt, wäre ich, glaube ich, irgendwann einfach durchgedreht. Aber ich habe mich davon dann wirklich einfach irgendwann zurückgenommen. Ich habe ihn, wie gesagt, gehalten, ich habe ihn getragen, aber ich habe wirklich mir Kopfhörer reingemacht und irgendetwas gehört und einfach nur versucht, weiter ruhig zu atmen und das irgendwie durchzustehen, weil ich ja wusste, ich kann jetzt nicht mehr machen als das, was ich getan habe. Ich habe alle für mich sichtbaren Bedürfnisse habe ich erfüllt. Ich kann jetzt halt nicht mehr machen als da sein. Und ich habe wirklich dann zum Teil auf dem Petsi-Ball gesessen, wirklich Podcast gehört, Musik gehört, irgendwas einfach nur, damit ich gedanklich da rauskomme. Weil es, wie gesagt, man ja auch dann schnell wusste, das ist jetzt hier kein Sprint, sondern das ist ein Marathon. Wir müssen das jetzt hier irgendwie zusammen aussitzen.
Hat euch das irgendwann jemand diagnostiziert, dass es wirklich ein Schreibaby ist? Also wart ihr da auch bei Kinderärzten oder Ähnlichem, dass ihr das auch mal habt abklären lassen? Weil ich glaube, wenn man dann wahrscheinlich ein schreiendes Kind hat, irgendwie denkt man sich dann auch, oh, stimmt irgendwas nicht, hat da irgendwas? Was habt ihr da gemacht gehabt?
Die erste Anlaufstelle war unsere Hebamme, mit der wir da dann drüber gesprochen haben und die auch gesagt hat, ihr macht alles. Mhm. So, ne? Ihr könnt ja. nicht mehr machen als das, was ihr gerade macht. Sie hat uns auch sehr schnell gesagt, dass der Kleine einen sehr dollen Hang halt zur einen Seite hat. Also er lag auch immer so ein bisschen schief. Er hat sich schnell überstreckt. Hat sich schnell verschluckt beim Stillen und so weiter. Da hat sie auch gesagt, ne, geht mal zum Kinderarzt, geht mal zum Osteopathen. Das haben wir auch getan. Also wir waren 3-4 Mal beim Osteopathen. Das hat irgendwie immer alles so homöopathisch mal was geholfen, aber mehr halt auch nicht. Wir waren beim Kinderarzt, der uns dann tatsächlich sehr schnell das KISS-Syndrom diagnostiziert hat. Das ist im Endeffekt eine Fehlstellung der oberen Halswirbel. Genau. Was aber nach wie vor, muss ich dazu sagen, halt eine nicht anerkannte Diagnose ist. Deswegen war ich auch so überrascht. Natürlich googelt man selbst und man versucht ja einfach irgendwie einen Grund zu finden. Man will einen Grund dafür haben, warum das jetzt gerade so ist, wie es ist. Und man will am liebsten noch haben, das machen sie dagegen und dann ist alles super. Danach sucht man quasi.
Ja, man versucht immer nach einer Lösung.
Genau,
und
genau.
Dass es irgendwie aber dann auch besser wird.
Genau, was aber auch irgendwie so makaber ist, weil ich habe da ein Baby, das alle Bedürfnisse erfüllt bekommt, das trotzdem schreit. Und für mich möchte ich, dass da aber ich möchte lieber, dass da jetzt irgendeine Diagnose von einem Arzt kommt, als dass ich wirklich weiß, wir müssen das aussitzen.
Ja.
Weil keine Diagnose ja auch bedeutet, das bleibt so und du kannst nichts tun. Und dieser Gedanke, dass man sich fast wünscht, dass da irgendwas hintersteckt, ist ja eigentlich absurd, weil warum soll ich mir wünschen, dass mein Kind irgendetwas hat? Aber man will einfach nur, dass irgendwie dieser Kreis durchbrochen wird.
Ja.
Na, und wie gesagt, beim Googlen und gucken, was könnte es sein, was ist da los, sind wir da halt auch sehr schnell halt hingekommen, dass es sowas sein könnte. Und ich war dann, wie gesagt, eigentlich eher überrascht, dass der Kinderarzt das halt auch sehr schnell genauso gesehen und diagnostiziert hat und uns dann halt eine Überweisung zu einem Chiropraktiker ausgestellt hat. Und der war dann tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg, in Anführungszeichen.
Ach was,
danach ging es dann endlich bergauf.
Ja. Oh, Wahnsinn. Oh, das ist aber total schön. Und was war das für eine Zeitspanne? Also
Mit 4 Monaten.
Mit 4 Monaten.
Mit circa 4 Monaten waren wir mit ihm beim Chiropraktiker und ich hatte das war wieder so ein Morgen, da ging gar nichts. Ich habe, wie gesagt, meine Mutter angerufen, obwohl ich wusste, die liegt um die Uhrzeit noch im Bett und habe sie heulend angerufen und gesagt, das geht nicht. Es geht einfach nicht. Kannst du irgendwie hierher kommen? Und sie ist gekommen und sie war gerade da. Da ging mein Handy und mein Mann hat angerufen. Das ist ja auch sowas. Ich konnte diese Arzttermine nicht mal selbst irgendwie vereinbaren, weil es immer so laut war, dass ich nicht telefonieren konnte.
Wahnsinn.
Also alle Telefonate, die ich geführt habe, waren dann halt irgendwie, wenn wir spazieren gegangen sind und er ist eingeschlafen, dann habe ich telefonieren können. Aber dann hast du keinen Terminkalender, du hast keinen Zettel, keinen Stift. Ne? Deswegen hat ganz viel dann halt mein Mann halt aus dem Büro übernommen. Und wir standen halt bei diesem Chiropraktiker auf einer Notfallwarteliste, weil der nächste freie Termin erst in über einem halben Jahr gewesen wäre.
Oh, wow.
Ja, und dann hat mein Mann angerufen, es ist jetzt jemand abgesprungen, ich könnte da jetzt hinfahren.
Okay.
Und ein Glück war, in dem Moment halt meine Mutter da.
Voll
ich konnte
schön.
Deswegen die Große da lassen und ich konnte direkt losfahren. Und dann war es, wie gesagt, eine Sache von 10 Minuten. Und danach ging es wirklich bergauf. Danach lag er das erste Mal wach und ohne zu schreien, unter einem Spielbogen, hat sich umgeguckt und irgendwie mal mit der Umwelt interagiert, weil wir bis dato ihn quasi nur schlafend oder halt schreiend kannten. So, du hast seine Augen kaum gesehen, weil immer wenn er geschrien hat, waren die Augen zu. Du hattest überhaupt nicht das Gefühl, Kontakt richtig zu ihm aufnehmen zu können.
Ach,
und das dann halt auch so von meiner Mutter. Na, wie gesagt, sie steht uns sehr, sehr, sehr nah und ist sehr viel auch bei uns. Aber trotzdem von einer im Endeffekt Außenstehenden, die es halt nicht 24/7 mitmacht, auch genauso gespiegelt zu bekommen, dass er jetzt ganz anders ist und dass er jetzt reagiert und dass er jetzt da ist und man sieht, da ist was passiert. Das hat einem dann auch gut getan, weil man sich auch denkt, steigern wir uns da irgendwie rein? Sind wir dazu verkopft? Sehen wir da Gespenster? Aber nee, wurde uns dann halt, wie gesagt, auch von außen genauso wieder gespiegelt.
Okay. Und der Osteopath, der konnte quasi bei ihm hinten bei diesem KISS-Syndrom quasi was lösen.
Beim der Chiropraktiker, ja,
ja, genau.
Und Osteopathen war es immer, es wurde dann immer ein bisschen besser, aber ich weiß halt auch nicht, wie viel ich mir davon gewünscht habe oder einfach zufällig ein besserer Tag war. Tatsächlich weiß ich inzwischen auch durch meine Ausbildung zur Trageberaterin, wo halt auch das KISS-Syndrom mit besprochen wird. Mhm. Wie gesagt, das ist nach wie vor in Deutschland keine anerkannte Diagnose, aber da wird das halt auch mit thematisiert, weil es natürlich auch nicht selten Eltern von sehr fordernden Kindern sind, die Unterstützung natürlich brauchen und die Trage natürlich viel häufiger einsetzen.
Okay.
Und da ist es halt, wie gesagt, auch der Hinweis, dass ein Osteopath ohne Zusatzausbildung da halt nicht viel machen kann,
okay,
weil es, wie gesagt, halt um die Knochen geht.
Ja,
ne?
Ja, deswegen Chiropraktiker.
Genau.
Ja. Und der hat euch da dann, ja, euer Familienglück irgendwie wiedergebracht, kann man auch fast sagen, ha?
Ja, ja, es ist wirklich so. Ich bin so froh, dass wir da einfach früher drangekommen sind, da auf der Notfallliste waren. Ja, weil ich halt nicht weiß, wie lange das noch so weitergegangen wäre. Er hat uns auch gesagt, natürlich verwächst sich das auch in einem gewissen Maße.
Mhm.
Ist dann wohl nach Studien oft so, dass es irgendwie im Schulalter dann nochmal wieder auffällt, wenn etwas nicht vernünftig behandelt wurde.
Mhm.
Dass es in seltenen Fällen irgendwie dann mit ADHS-Diagnosen oder sonstigen irgendwie auch zusammenhängen kann. Aber ja, es verwechselt sich halt im Endeffekt, aber du weißt halt nicht, wie lange, ne? Und also jeder Tag, der nicht geschrien wurde oder weniger geschrien wurde, ist halt einfach wirklich Gold wert in der Situation, ne?
Hattet ihr einen Termin bei ihm oder mehrere?
Wir hatten tatsächlich einen einzigen Termin bei ihm und dann halt Kontrolltermin, aber es gibt wirklich einen Termin, in dem das behandelt wurde.
Ach, Wahnsinn.
Ja, ja, irre, wenn man sich halt überlegt, ne, wie lange wir da irgendwie durch mussten, bis da dann was, ja, was unternommen wurde, was uns wirklich geholfen hat.
Ja.
Vor allem ist ja auch jede Autofahrt dann zu wieder einem neuen Termin, wieder zum Kinderarzt, wieder zum Osteopathen.
Ja.
Hast du dann, ne, da muss ich natürlich auch entweder die Große irgendwie irgendwo anders unterbringen und jemand muss Zeit haben. Oder sie muss halt mit, was irgendwie halt auch eine Zumutung ist, mit nur schreiendem Baby im Auto. Und
Ja, Wahnsinn. Du hattest damals noch beide bei dir betreut. Das heißt, die Große war da auch noch nicht in der Kita.
Genau,
zu dem
Zeitpunkt. Genau. Wir haben eigentlich immer gesagt, dass wir die Große erst mit 3 in den Kindergarten geben wollen. Und dann aufgrund der Situation haben wir gesagt, nee, wir gucken, ob sich da was machen lässt, weil es funktioniert einfach nicht. Also es ist für sie kein Leben, die ganze Zeit nur auszuhalten, dass ihr Bruder brüllt. Tatsächlich sind dann nachher ihr Kita-Start und das Schreien wird weniger quasi auf einen Zeitraum gefallen.
Ah, okay.
Ich war dann auch wirklich sehr mit mir am Hadern, möchte ich sie halt trotzdem in die Betreuung geben oder nicht. Wir wussten aber auch, dass wir sonst zum nächsten Jahr halt keinen Platz bekommen hätten. Also es war quasi so ein Nachrückerplatz, der unterm Jahr frei geworden ist. Und dann haben wir gesagt, nee, wir machen das jetzt. Einfach auch, damit ich wieder...
Ich wollte gerade sagen, zu Kräften
kommst. Komme, ne? Und es war definitiv auch die richtige Entscheidung für uns.
Mega
gut. Ja. Es wurde dann so schlagartig besser, ne? Er hat aufgehört mit dem Schreien.
Ja.
Er ist bis heute definitiv lauter, als ich es von anderen Kindern kenne, wenn etwas ist.
Ja.
Als hätte er irgendwie so diese Regulationsfähigkeit am Anfang einfach nicht so gut ausbauen können. Aber es wurde, wie gesagt, er hat weniger geschrien, die Kleine, die Große, ist in die Kita gekommen und plötzlich hatten wir wieder so einen Alltag, ne? Und hat nicht nur ein, wir stehen auf und müssen irgendwie diesen Tag rumbekommen, bis hoffentlich beide Kinder irgendwann im Bett sind.
Ja. Was würdest du sagen, Frank, hat diese Sache mit dem Thema, dass ihr ein Schreibaby hattet, die ersten Monate mit euch als Familie gemacht?
Ich glaube, die Kleine musste deutlich schneller groß werden, als sie es sonst gemusst hätte. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass es jetzt zum Beispiel für uns als Paar nicht geschadet hat.
Okay.
Also in dem Moment war es einfach krass und das war eine Ausnahmesituation, aber wir waren uns dessen sehr bewusst, dass das jetzt eine absolute Ausnahmesituation ist und wir irgendwie alles in Bewegung setzen müssen, um das irgendwie als Team zu schaffen. Aber rückblickend würde ich wirklich eher sagen, dass es uns zusammengeschweißt hat. Mhm. Und ich würde sogar sagen, dass es die Rolle vom Papa bei uns in der Familie viel, viel, viel wichtiger gemacht hat.
Das glaube ich, ja.
Ich habe sonst halt immer sehr viel übernommen und gemacht und getan. Klar, ich war auch zu Hause, aber trotzdem hat es einfach, dadurch, dass ich halt, dieses Baby hing halt einfach an mir. Und wenn es geschrien hat, dann war es halt einfach laut und nicht schön bei mir.
Ja.
Und dadurch hat die Große auf jeden Fall noch viel engeres Verhältnis zum Papa aufgebaut. Es wurde einfach, glaube ich, sehr viel bei uns dann plötzlich ganz anders auch im Haushalt einfach umverteilt. Also ich würde sagen, für so das, wie wir jetzt als Familie funktionieren, also wie gesagt, wir sind auf jeden Fall gestärkt eher rausgegangen.
Mega schön, mega schön. Ja, weil das habe ich mir auch überlegt, wie das denn dann für euch einfach war als Paar, weil ja, das bringt natürlich auch eine Unruhe logischerweise mit rein, dachte ich mir. Und es ist aber total schön, wenn ihr dann so einfach als Team fungiert habt und nicht, dass es da dann auch noch Beef gab oder ja, zu Streitigkeiten geführt hat, sondern dass das einfach eher was war, wo ihr gesagt habt, nee, da gehen wir jetzt gemeinsam durch.
Ja, ja, so viel konnten wir uns auch gar nicht streiten, weil
war gar nicht der
Raum ja immer einer
da.
Bei dem Kind und der andere war bei dem Kind. Und man hat sich einfach unfassbar viel aufteilen müssen. Also ich glaube, das muss man sowieso. Also ich habe mir das immer so vorgestellt, wir haben dann zwei Kinder, wir sind dann so zu viert eine Familie. Und
ich weiß, was du
in der Realität ist es halt so, okay, einer nimmt das Kind und macht das und einer nimmt das Kind und macht das, weil ja auch die Schlafrhythmen und Bedürfnisse halt komplett irgendwie konträr sind und so viel haben wir uns gar nicht gesehen zum Streiten. Und natürlich waren wir dann auch mal irgendwie im Tonfall halt echt eins drüber, aber jeder wusste auch, wir sind einfach am Ende unserer Kräfte und wir wollen das einfach gerade nur irgendwie halbwegs gut über die Bühne bekommen. Überleben ist das Ziel. Also das klingt so übertrieben gesagt, aber in der Situation hast du wirklich tagsüber einfach nur das Gefühl, wenn alle unverletzt und satt durch diesen Tag gehen, haben wir schon gewonnen.
Ja, ja, das glaube ich dir. Oh wow, crazy Geschichte. Franka, hast du manchmal auch irgendwie so den Gedanken gehabt, oh, was denken jetzt die Nachbarn oder was denken die anderen? Weil ich finde, man ist ja dann doch auch manchmal in so Situationen, wo man selber dann drüber ist im Außen und denkt sich, ah, oh, was denken die jetzt, wenn hier so lang geschrien wird? Oder war das dir in dem Moment ganz egal und du hast nur wirklich gedacht, Hauptsache ist irgendwann vorbei?
Nee, ich habe das schon gemerkt, dass man sich einfach sehr zurückzieht. Wir wohnen, wie gesagt, einfach sehr ländlich. Also ich glaube jetzt, wir haben vorher in Hamburg gewohnt, wie gesagt, das ist halt, da wäre es, glaube ich, nochmal eine ganz andere Hausnummer gewesen. Da hätte ich ja gar nicht gewusst, wo soll ich denn jetzt hin mit dem schreien Baby. So war es halt so, ich habe den dann halt genommen, habe den Hund genommen und wir sind halt auswärts spazieren gegangen. Aber man hat sich halt sonst einfach wahnsinnig überall rausgenommen. Ne? Ich habe halt schon gedacht, dass ich relativ schnell auch wieder mit der Großen zu Spielgruppen gehen kann. Ich habe schon gedacht, ich kann auch wieder ein paar Dinge machen und übernehmen nach dem ersten Wochenbett so. Aber das hat man halt einfach nicht gemacht. Ich bin irgendwann nach 3 Wochen einmal kurz mit ihm im Lidl gewesen. Ich wollte nur eine Kleinigkeit einkaufen, nur ein Brötchen für die Hand schnell, für die Große, die draußen Hunger bekommen hatte. Mit dem Papa waren wir spazieren und er hat einfach so gebrüllt.
Okay.
Also auch einkaufen war halt einfach die kleinste Kleinigkeit nicht möglich. Ich bin natürlich dann nicht zur Spielgruppe, weil ich dachte, wenn er wach wird und brüllt, dann muss ich rambazamba meine Sachen packen und ich war halt quasi nur zu Hause. Ne? Man hat keine Freunde eingeladen, weil man sich dachte, ich kann mich mit denen ja eh nicht unterhalten, weil entweder das eine Kind möchte etwas von mir oder das andere Kind ist halt am Schreien. Also ich war halt einfach nur zu Hause und auch dieses mit dem Auto irgendwo hinfahren funktioniert nicht, weil das kann ich niemandem antun, diese Autofahrt irgendwo hin. Man ist halt irgendwie im Endeffekt immer seine Straße hoch aus dem Dorf raus und wieder zurückgetapert und hat sich da einfach so, irgendwie so ein bisschen unsichtbar gemacht für die Außenwelt, ne? Weil man gedacht hat, ach, also ein Glück war ich so sehr mit mir im Reinen, dass ich wusste, ich mache nichts falsch, aber man will ja auch damit niemanden belasten.
Ja.
Es ist laut, ne? Man meidet einfach sehr vieles. Ah, ich werde es nie vergessen, wir haben einen Spaziergang gemacht. Ich weiß noch, bei der Großen bin ich ganz viel auch mit ihr, dann zu meinen Eltern. Wir sind ganz lange spazieren gegangen. Ich meine, dass es alles beim zweiten Kind dann sowieso anders ist, ist halt einfach klar. Ich glaube, wie anders, das merkt man dann erst, wenn das zweite Kind da ist und man
Ja.
sich so denkt, das war schon ein Luxus beim ersten Kind, da einfach so lange ganz entspannt mal.
Ja.
Aber wie gesagt, ich habe gedacht, spazieren gehen, da kann ja nicht viel schief gehen. Und ja, im Endeffekt bin ich halt 5 Meter hinter dem Rest Familie hergelaufen, weil es einfach so laut war, dass sich sonst einfach niemand hätte
Ach,
unterhalten können.
Wahnsinn.
So.
Ja. Ah, das ist schon verrückt. Wie hat eure Familie drauf reagiert? Also waren die, oh, ja, verständnisvoll oder wie war es da
Ja,
so?
ja. Auf jeden Fall. Ich weiß noch, wie ich meiner Schwester, die war dann, als der Kleine 2 Wochen alt war, circa halt dann zu Besuch den Tag über. Und ich hatte ihr noch gesagt, das ist total easy und der schläft viel mehr als die Große und der schläft viel schneller ein und der schläft viel länger am Stück. Und dann war die da und eigentlich haben wir den ganzen Tag versucht, halt dieses Kind zu beruhigen und sie auch
Krass.
so, Also das wurde mir aber irgendwie ein bisschen anders jetzt hier gesagt.
Okay.
Ja, und da habe ich schon gedacht, das war einfach nicht ein guter Tag. Und dann wurde es, wie gesagt, eher schlimmer. Aber von der Familie kam eigentlich überall nur Verständnis, nur Hilfsangebote. Wie gesagt,
Voll
gerade meine
schön.
Mama war eine unfassbare Stütze. Die ist jeden Tag entweder vormittags oder nachmittags gekommen und hat dann halt die Große einfach genommen. Wofür ich natürlich dankbar war, aber ich hatte natürlich auch ein schlechtes Gewissen, ne? Weil ich will ja mein Kind nicht die ganze Zeit nur in Anführungszeichen weggeben. Ne? Aber es war irgendwie so die beste Lösung. Am Anfang war es so ein bisschen so dieses, ja, Schreibaby, ne? Was soll das schon heißen? Und es ist ja klar, dass sie auch viel weinen und dann, ne? Jedes Kind ist ja anders. Aber als dann meine Mutter auch mal da war und mitbekommen hat, wie schlimm es ist, wenn es wirklich kein Wein ist, sondern wenn er wirklich anfängt zu schreien und nicht mehr aufhört, da hat sie auch gesagt, ja, das ist heftig, das hätte sie sich so einfach beim besten Willen nicht vorstellen können. Und das hat sie auch wahnsinnig mitgenommen. Und ist auch was, was sie gegenüber anderen auch immer ganz klar kommuniziert hat, wie extrem und belastend das für uns war. Also das wurde dann auch wirklich nicht kleingeredet, sondern das wurde dann auch wirklich als die Herausforderung dargestellt, die es auch wirklich für uns war.
Definitiv. Also ich glaube auch, wie du es auch gesagt hast, es ist ein Unterschied zwischen Weinen und Schreien bei Babys, definitiv.
Ja.
Und wenn er da dieses Thema hatte, einfach mit seinem Kopfgelenk, und wenn da einfach, wahrscheinlich waren da bei ihm einfach mega Schmerzen, oder? Also
Genau.
ja, dann ist es natürlich kein Weinen, weil ich Hunger habe oder weil meine Windel voll ist oder weil mich kurz mal jemand nicht auf den Arm nimmt, sondern dann ist es einfach, ja, ein Schmerzschreien. Und ich glaube, das ist definitiv was anderes, wie das, was die meisten Mamas wahrscheinlich kennen, glücklicherweise. Ja, also Wahnsinn, was ihr auch da durchgemacht haben müsst. Und ja, wie gesagt, ich habe es immer nur so kleine Ausschnitte auf Instagram gesehen und hat mich schon belastet. Und dann dachte ich mir so, wow, wenn man da in dieser Situation steckt, ich will mir das gar nicht ausmalen, wie crazy es eigentlich dann wirklich sein muss. Aber es ist auch, finde ich, total schön zu hören, wie du für dich einfach eine Strategie gefunden hast, dann ja zu sagen, okay, ich nehme mich da raus gedanklich oder ich höre mir dann Podcast an oder höre Musik oder ja, dass du einfach da in deiner Stärke drin bleibst, finde ich wahnsinnig stark und cool, dass du das auch so für dich gemacht hast. Also
Das,
Hut
da
ab.
muss man sich, glaube ich, echt zu überwinden, weil man so dieses Gefühl hat, man muss noch weiter handeln, bis das Baby aufhört zu schreien. Na, und man will da die ganze Zeit irgendwie, was mache ich als nächstes, was kann ich noch versuchen? Aber man kommt irgendwann einfach an diesen Punkt, an dem man merkt, dass es hilft gerade alles nichts und dann kann man nur noch die eigenen Kräfte irgendwie schonen. Und es war für mich wirklich eine Überwindung zu sagen, ich mache jetzt in Anführungszeichen das Beste draus, aber ne, ich ziehe mich jetzt zurück, ich stelle mir was zu essen hin, ich stelle mir was zu trinken dahin, versuche irgendwie das Schreien, soweit es geht, nicht mehr zu sehen oder zu hören, einfach um ja die restlichen Kräfte, die man da irgendwie hat, nicht ja unnütz zu verlieren, weil in dem Moment kann man einfach gar nicht mehr machen.
Nee, finde ich richtig, richtig gut und voll, ja, wertvoll auch, dass du das jetzt auch so teilst und das dann auch so sagst, weil, ja, gibt wahrscheinlich die eine oder andere Mami, die vielleicht auch mit dem Thema zu kämpfen hat, wo hier die Podcast-Folge anhört. Ja, und dann ist es wahrscheinlich einfach wichtig, wie du sagst, die Kräfte zu sparen, definitiv.
Ja, und wie gesagt, Hilfe anzunehmen, ne? Also ich meine, nicht jeder hat das Glück, dass dann die Oma um die Ecke wohnt. Aber Hilfe annehmen, Freunden auch wirklich sagen, was los ist. Ich weiß noch eine Freundin, die ist mit ihrer Tochter und ihrem Mann vorbeigekommen, weil sie gesagt hat, und wenn irgendwas im Haushalt gemacht oder getan werden muss, was sonst dein Mann machen würde nach der Arbeit, sag uns einfach, was wir machen sollen. Die sind mit Essen und Snacks vorbeigekommen. Die haben mit der Großen gespielt. Die haben wirklich gesagt, können wir hier irgendwas für euch erledigen, übernehmen oder machen? Und es war, im Endeffekt hatte der Kleine da einen guten Tag, der hat sehr viel geschlafen. Aber schon allein dieses, dass ich weiß, die sind einfach jetzt da. Und wenn es gerade echt blöd oder schlimm ist, dann kann ich mit ihm rausgehen. Und meine Tochter hat trotzdem Spaß und spielt und ist entertained, ne? Das war einfach wahnsinnig viel wert. Sie hat mir sogar tatsächlich angeboten, dass wenn er ganz schlimm schreit und ich meine Pause brauche, dass sie ihn nimmt. Und ich glaube, das hätte ich niemals übers Herz gebracht. Also das war für mich etwas, was ich gerade noch so beim Papa konnte. Aber ich konnte ihn schreiend auch nicht weg geben, ne? Selbst bei meiner Mama war das für mich irgendwie, ach nee, das konnte ich irgendwie nicht. Aber dass sie das schon alleine anbietet, fand ich einfach wahnsinnig stark, weil ich wusste, wenn ich jetzt gerade einfach wirklich nicht mehr kann, dann gibt es jemanden, der übernehmen würde. Und das war für mich einfach ein total erleichternder Gedanke, weil es halt sonst, wenn ich, also wenn der Mann halt arbeiten war, war es halt, ich bin diejenige, die da jetzt durch muss. Und das kann mir halt keiner abnehmen. Und das zu wissen, dass da jemand ist, der sagt, ich würde auch kurz einspringen und wenn es nur 3 Minuten sind, damit du durchatmen kannst, war einfach ganz, ganz, ganz viel wert.
Ja, wenn es nur ist, dass du kurz mal ins Badezimmer verschwinden kannst, kurz alleine aufs Klo kannst. Ja, sind manchmal ja die kleinen Dinge, die dann schon einem Kraft zum Durchatmen geben. Wahnsinn. Ja, Franka, ich habe es ja dann so ein bisschen weiter verfolgt und bei euch wurde es ja auch, wie du gesagt hast, dann ja wieder ein normaleres Leben, sage ich jetzt mal, mit zwei kleinen Kindern.
Soweit
Und
das normal sein kann bei dem
ja, soweit
Altersabstand.
normal sein kann, du sagst es. Und ich habe dann irgendwann mal gesehen, dass du Trageberaterin bist. Dieses Thema ist, glaube ich, auch daraus entstanden, oder?
Genau, ich habe die Große schon gerne getragen, aber mit dem Vieltragen tatsächlich erst sehr spät angefangen und hatte mir dann auch in lauter Vorfreude aufs Baby halt noch so ein bisschen was dazugeholt, was ich noch so nutzen kann zum Tragen und hatte mich da schon sehr reingefuchst und auch so ein paar Online-Kurse zu dem Thema belegt. Und als ich dann halt wirklich quasi den Tag nur noch überstehen konnte, indem ich halt wirklich stundenlang, also ich habe ihn zum Wickeln rausgenommen, ich habe ihn meist nicht mal zum Stillen rausgenommen. Er war halt wirklich einfach immer in dieser Trage, schon aufgrund halt der Problematik, ne? Zwei sehr kleine Kinder. Aber halt auch, wie gesagt, weil er halt so viel geschrien hat und ich ihn ja nicht weggeben wollte. Ich wollte ihn ja nicht weglegen, wenn er schreit. Und dann war das irgendwie so die einzige Lösung. Und dann hatte meine Hebamme das tatsächlich irgendwann mal gesagt, du hast so viele Tragen. Vielleicht solltest du einfach Trageberaterin werden.
Ach, cool.
Und ja, das habe ich dann tatsächlich auch gemacht und mache es auch wahnsinnig gerne. Also es macht mir echt, echt, echt sehr viel Spaß. Wir tragen auch, obwohl die Große ja inzwischen, ja, die wird im Mai 3 und der Kleine ist jetzt 1,5. Tragen wir auch beide Kinder tatsächlich noch. Und genau, ist so ein bisschen, wie gesagt, halt daraus entstanden, dass uns das definitiv den Arsch gerettet hat. Ja, und ich glaube, es war auch so ein bisschen, ja, Flucht in etwas, was halt nicht nur die Kinder sind. Du wirst es vermutlich kennen, ne? Man ist dann halt bei zwei so kleinen Kindern halt so lange zu Hause gewesen, dass man sich irgendwie so sein Projekt, glaube ich, einfach auch irgendwie so ein bisschen sucht, um sich selbst gedanklich nicht komplett nur im Alltag zu verlieren. Und das war irgendwie so eine schöne, ja, Kombi aus. Ich bleib bei meinen Kindern, und ich kann beruflich irgendwie noch mal einen anderen Weg einschlagen.
Ja,
Ja,
richtig
genau.
schön.
Und das mache ich jetzt seit einem Jahr und macht mir wirklich sehr viel Spaß.
Und bist da selbstständige Trageberaterin und immer bei Familien unterwegs? Oder gibst du auch Kurse oder wie läuft das bei dir ab?
Genau, also in den meisten Fällen mache ich wirklich Hausbesuche. Und dann rufen mich die Eltern an, meist im Wochenbett noch. Und dann fahre ich halt dahin nach einem Vorgespräch und zeige denen halt, was es gibt. Und wir probieren das halt einfach aus, ne, weil es soll ja auch für die Mama und den Papa passen. Und jeder hat da irgendwie so ein bisschen seine Bedürfnisse und Ansprüche und unterschiedliche Körperbauten und Beweglichkeiten und Staturen. Und da schauen wir dann, was passt. Genau, und ich gebe auch bei meiner Hebamme in der Praxis tatsächlich immer so Vorbereitungskurse zum Tragen.
Ach, schön.
Aber auch Kurse zum Rückentragen, ne? Dass dann nicht, wenn die Kinder ein bisschen zu groß werden, das Tragen aufgegeben werden muss, sondern dass man halt, wie gesagt, sich auch einfach an den Rücken wagen kann.
Ach, super.
Und inzwischen auch Babymassagekurse und ja, wie gesagt,
ach, richtig
meine
schön.
Hebamme verschwindet nicht aus unserem Leben.
Voll gut.
Genau, und
so
mache auch tatsächlich Online-Trageberatung, sofern
ach,
halt der Tragehilfe
cool.
da ist. Genau, dass man dann halt einmal das zusammen durchgeht, ich Tipps gebe zum Anlegen, man einmal checkt, ob das Kind vernünftig drin sitzt, weil es da ja auch, glaube ich, immer noch sehr viel Unsicherheiten dann gibt bei den Eltern, ob das gerade so richtig ist. Und das kann man dann in einer Online-Trageberatung meist sehr schnell zusammen lösen und optimieren.
Richtig schön. Also ich packe auf jeden Fall auch alles zu dir und zu deiner Trageberatung mit in die Shownotes, dass da auch die Hörerinnen und Hörer auf dich zugreifen können und mit einem Klick draufkommen. Finde ich ja ganz arg schön. Und ist es eigentlich auch so dieses Positive, was dadurch entstanden ist, oder kann man sagen, aus dieser
Doch.
Geschichte?
Genau, also einfach dieses, dass ich so ein bisschen gezwungen war, mir auch so meinen Raum zu schaffen. ne? Und das habe ich damit halt irgendwie getan und dadurch halt wirklich so eine neue Berufung für mich gefunden. Und wie gesagt, halt, ich glaube auch, wie gesagt, dass wir als Familie, so wie wir jetzt aufgestellt sind, es halt auch nur sind, weil wir dazu gezwungen wurden, uns da echt anders aufzuteilen. Ne? Ja. Man geht ja immer so in so eine Elternschaft rein und sagt, wir sind so ein gleichberechtigtes Paar, das machen wir ganz easy hier hoch und gern. Ich bin zwar zu Hause, aber wir können beide hier alles übernehmen. Mhm. Und dann hat man ein Stillkind und denkt sich, ja, Pustekuchen, nichts, da können beide alles übernehmen. Und dann ist das Kind halt so alt, dass es daran gewöhnt ist, dass immer alles irgendwie die Mama macht. Mhm. Und wie gesagt, wir waren da irgendwie gezwungen, uns komplett neu aufzustellen und ich glaube wirklich, das ist so das Allerpositivste, was dabei rausgekommen ist, dass wir wirklich sehr, sehr gleichberechtigt. Beim Haushalt, da muss ich mit dem Mann noch ein Hühnlein rupfen, aber bei den Kindern kriegen wir es halt wirklich richtig gut hin.
Ja.
Und ich glaube, wie gesagt, auch, dass das halt ja einfach durch die Situation gekommen ist, dass sich da keiner von uns beiden irgendwie rausnehmen konnte, weil wir einfach jeder bei einem Kind zu 130% gebraucht wurden.
Mega, ja. Wenn du jetzt so zurückdenkst, wie blickst du auf die Zeit zurück? Ist es für dich wie so ein Albtraum? Ist es für dich wie was, wo weit weg ist? Wie ist es vom Gefühl?
Inzwischen muss ich sagen, kann ich da gut drauf zurückblicken und komme damit auch gut klar. Aber wir haben ja schon eine ganze Weile eigentlich vor, diesen Podcast aufzunehmen. Und das war ja so rund um den ersten Geburtstag von meinem Sohn herum. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich da nochmal ganz schön dran zu knabbern hatte. Da war ich schon sehr, sehr, sehr emotional und sehr nah am Wasser gebaut. Da konnte ich das gar nicht gut haben. Auch die alten Bilder angucken, die alten Videos angucken, um so ein Fotoalbum fürs erste Jahr zu machen, war für mich echt nochmal, ja, therapeutische Maßnahme eher als ein Bastelprojekt. Das war schon nochmal echt hart. Und ich habe auch wirklich nach wie vor, kriege ich sehr schnell ein ungutes Gefühl, wenn Babys anfangen zu weinen. Und es ist nicht dieses leichte Meckernde. Ne? Du hattest ja gerade auch gesagt, dieses, mir passt gerade irgendwas nicht, sondern wenn die wirklich anfangen zu weinen und lauter werden. Und das war für mich jetzt auch bei dem ersten Babymassagekurs, den ich gegeben habe, echt nochmal was, wo ich halt nicht mit gerechnet habe, dass mich das so mitnimmt. Und ja, ich würde auch sagen, so körperlich haben wir sehr abgebaut in der Zeit.
Okay.
Und ich glaube tatsächlich, bis wir wieder komplett bei Null sind, glaube ich tatsächlich, brauchen wir noch ein bisschen.
Ja, das darf auch erstmal verdaut werden, wahrscheinlich das Thema.
Was verrückt ist, ne? Weil das sind im Endeffekt 4 Monate gewesen. jetzt zurückblickend denke ich mir, es sind doch nur 4 Monate gewesen.
Oh, aber ich glaube, wenn du drin steckst, oh,
sie ja. fühlen sich wie eine Ewigkeit an. Mhm. Und man begreift ja auch nicht, dass es jetzt vorbei ist und besser wird, sondern man denkt ja, war das jetzt nur ein guter Tag?
Ja, ja, man ist ja dauernd so auf Farb-8-Stellung und denkt sich, wann geht's wieder los? Ja.
Genau.
Kann ich mir vorstellen. Wahnsinn. Also auf jeden Fall Hut ab, dass du das hier geteilt hast, so offen und ehrlich, dass dir auch diese ganzen Fragen stellen durfte dazu.
Sehr gerne. Es ist ja auch wirklich, dass die Eltern halt einfach verschwinden. Ne? Ich hatte es ja auch gesagt, die sind halt nicht mit dem Baby einkaufen, die sind nicht bei der Spielgruppe, die gehen nicht als glückliche Familie draußen zusammen spazieren oder setzen sich in ein Café. Die sind halt einfach weg.
Ja.
Und deswegen finde ich es so wichtig, dass da auch immer mal wieder drüber gesprochen wird, dass halt nicht jedes Baby im Auto schläft, im Kinderwagen schläft, sich ablegen lässt, sondern dass es da auch echt ganz, ganz, ganz fordernde Kinder gibt und die Eltern da ganz schön an ihre Grenzen kommen. Aber wie gesagt, das sind halt immer nicht die Eltern, die man sieht.
Ja, ne? Ja, das stimmt. Man sieht immer nur so schöne, positive Dinge.
Ach ja, so Pampers-Werbung und dann liegt das Kind da alleine in einem leeren Bettchen. Genau. Und
schläft am besten noch alleine ein.
Natürlich.
Oh ja, ja, Wahnsinn. Nee, also vielen Dank auf jeden Fall dir da für deine Offenheit und fürs Teilen. Franka, zum Abschluss darfst du gerne noch ein Lebensmotto oder auch einen Lieblingsspruch von dir teilen, wenn du einen hast.
Ja, mein Opa hat immer gesagt, wenn man bis zum Hals in der Scheiße steckt, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Und da ist sehr viel Wahres dran.
Ja.
Es ist halt irgendwie immer alles eine Phase und in der Phase muss man sich, glaube ich, das immer wieder einfach bewusst machen. Ne? Und auch in den guten Phasen aber, dass man auch wahrnimmt, dass es jetzt eine gute Phase ist und dass sie verdammt viel wert ist und dass man das halt genießt, weil das Leben ändert sich einfach wahnsinnig schnell.
Ja.
Und es bringt einem halt nichts, wenn man nur darauf zurückblickt, ne? Sondern man muss es irgendwie hinbekommen, diesen einen Moment zu leben.
Voll schön. Nee, ich kenne diesen Spruch auch. Ich glaube, den kennen wir alle. Aber das stimmt, das darf man sich oft wieder mal zu Herzen nehmen und bewusst machen. Cool, dann kann ich nur sagen, ganz, ganz großes Dankeschön von Herzen an dich.
Ich danke dir, dass ich die Geschichte hier teilen durfte.
Sehr, sehr gerne.
Ich hoffe, dass ein paar Mamas, die in einer ähnlichen Situation stecken, da ein bisschen was für sich draus mitnehmen können. Ja.
Und wie du gesagt hast, es ist meist dann eine Phase und es wird bestimmt wieder anders.
Ja.
Ja.